Wir machen mit der Vorlesung weiter in Zeit der 1960 bis 1972. Wir haben ja jetzt so ein bisschen die Technik geschafft. Sie können später kommen, ist unhöflich genug, aber noch Lärm machen ist ein bisschen störend. Das müssen Sie noch üben. Also wir haben ja die Technikgeschichte uns angeschaut, die Großrechner, die Miniaturisierung in Form von diesen PDPs, also den Minicomputers, also sowas hier. Die Entstehung des ARPANET 1969 als Verbund von erstmal Forschungsrechnern, das aber dann recht schnell auch genutzt wurde für persönliche Kommunikation, gerade im Bereich der E-Mail. Und medientechnisch, was natürlich auch eine große Rolle spielen würde, ist einerseits das Farbfernsehen, was dann zur Verbreitung von Farbfernsehgeräten führt, die man vorher nicht braucht und natürlich dann auch für uns zu farbigen Computerspielen später dann unter die Verbreitung der Tonbandkassette, medientechnisch, die als Speichermedium für Spiele, aber auch für andere Computerprogramme herhalten wird, genauso wie die großen Tonbänder vorher die Software aufgenommen haben. Die große Frage, wie kann man eigentlich Bits speichern, langfristig, eben auf Magnetbändern, kurzfristig im Speicher selber, ist ja eins, was uns bis heute begleitet. Derzeit die Flash-Speicher, aber auch die finden demnächst ihre Ablösung. Dann gibt es halt die Varianten von irgendwelchen Kristallen oder holographischen Speichern. Das ist genauso interessant wie die Geschichte der Rechentechnik ist die Geschichte der Speichertechnik. So, und hier mache ich dann weiter, hier habe ich letztes Mal aufgehört. Ich will noch vier Tupfer zur Zeitgeschichte geben in der Zeit von 1960 bis 1972, was Medienproduktion, also nicht nur von Computerspielen, da vielleicht auch am wenigsten, weil die Spiele in der Zeit sich noch nicht als Medium begriffen haben, aber was die Mediengeschichte in der Zeit stark beeinflusst hat, aber auch ganz andere politische Konstellationen, kulturelle Auswirkungen hat. Und ganz vorne der Vietnamkrieg, also die USA seit dem Zweiten Weltkrieg aktiv im Krieg gegen Russland in Indochina, also das war erst von Franzosen, war es besetzt oder im Krieg und dann hat halt Amerika da seinen Stellvertreterkrieg gegen Russland, Afghanistan und Vietnam ausgetragen und verschiedene, hier sehen Sie eine B-52, die halt Bomben wirft. Und was halt dazu führt, dass Amerika den Krieg verlieren wird, beziehungsweise sich zurückziehen wird ohne Ergebnis, eine verwüstete Region zurücklässt, die kulturell bis heute ziemlich zerrissen ist und andererseits so mit dieser Schmach leben muss, was die Amerikaner ganz besonders angeht. Sie hatten ja überlegene Waffentechnik, aber dennoch war es ihnen nicht möglich, dort irgendwie den Krieg zu gewinnen. Das ist ja also das ist auch einer der Gründe, warum sie sich weiterhin im Nahen Osten engagieren, weil sie immer der Meinung waren, früher, das war halt sozusagen das Einfallstor, die Russen hätten dann plötzlich Zugang zur Südsee, was man verhindern wollte, aber auch der russische Einfluss wird zu groß und heute ist weniger der russische Einfluss als mehr so der islamische Einfluss und deswegen engagieren sich die USA halt in so Orten wie Afghanistan, Irak und im Nahen Osten mit den Verwerfungen, die das weltpolitisch ja zur Folge hat. Und das beginnt hier, so diese Vorstellung, Amerika als Weltpolizei, was sie ja im Zweiten Weltkrieg schon bewiesen hatten, wird hier fortgeführt. Eine andere große Konfrontation mit Russland ist die Kuba-Krise 1962, weil Kuba sozialistisch-kommunistisch regiert wird, also die Familie Castro, und enge Beziehungen zu Russland unterhält, die dort gerne Atomraketen stationieren würden. Was Kuba auch zulässt, aber Amerika halt überhaupt nicht gefällt, dass in unmittelbarer Reichweite, also insbesondere Florida, Texas, also südamerikanische Staaten, also der USA im Süden, dass dort halt atomare Sprengköpfe stationiert werden sollen. Und die Welt stand kurz vorm Atomkonflikt, bis dann die Kuba-Krise friedlich gelöst wurde. Also die Amerikaner waren schon bereit, das halt auch mit Waffengewalt durchzufechten, ihre Interessen, dass dort keine russischen Nuklearraketen stehen. Aber auch da merkt man in der Zeit, wie dünn eigentlich dieser Weltfriede ist, der ja zumindest regional immer mal sich durchsetzen konnte und wie zerbrechlich, wenn es darum geht, Interessen durchzufechten. Wir haben das, also wir bewegen uns ja derzeit wieder so ein bisschen mit der Nordkorea, dem Nordkorea-Konflikt. Die haben jetzt angeblich ihre ersten Raketen, die bis Amerika reichen und Gleich drohen sie der USA und dem imperialistischen Gehabe. Also mal gucken, wie das weitergeht, weil da ja zwei Despoten an der Macht sind, die wahrscheinlich beide schon aus Gründen des Gesichtsverlustes, also sich da nicht zurückziehen. Und auch da merkt man dann, wie dünn eigentlich diese Vorstellung ist, dass die Atombomben, die weltweit existieren, bestimmt niemals eingesetzt werden. Als unmittelbare Reaktion auf diese Krisen, also sowohl die Kuba-Krise, aber vor allem auf den Vietnamkrieg, ist das Zeitalter des Wassermanns. Also da hat sich astrologisch eine Konstellation geändert und die Hippie-Bewegung, die halt von Peace and Love träumt und das auch musikalisch ausdrückt und kulturell, also durch verschiedene soziale und kulturelle Praktiken untermalt. Woodstock ist ja dann so ein Mahnmal und heute sind die eher dann so ein Archetyp, so eine ganz bestimmte Art und Weise, die man parodieren und persiflieren kann. Aber es ist so eine Vorstellung von einem anderen menschlichen Miteinander, was die 68er Unruhen auslöst über Amerika, Frankreich und auch in Deutschland, ganz erhebliche kulturelle Umwälzungen zur Folge hat. Sexuelle Revolution, der Universitätsbetrieb ändert sich massiv in der Zeit und politisch ergibt sich einiges, die politischen Parteien kommen neue dazu, das ökologische Bewusstsein, wir sind ja eins mit der Natur und müssen uns entsprechend auch um diese Natur kümmern, entreißt den Naturbegriff aus den Händen der eher konservativ-völkisch-heimatlichen Rechten und verortet es dann längere Zeit bei den Linken, also Öko ist, die Grünen ist eine ganz klar linke Bewegung, da geht es halt um Gemeinschaftlichkeit und Gemeinschaftsgüter und nicht um Bewahrung von volkstümlichen Heimatländern. Auch das wird sich dann später wieder ein bisschen umändern, aber das, also aus heutiger Sicht ist kaum noch vorzustellen, wie die Zeit vor 68 aussah, weil viele der positiven Errungenschaften sich dann weiterentwickeln und die etwas sonderbaren Überformungen wie Frisuren und Mode, aber dann auch bestimmte Einstellungen zum Leben und zu Partnerschaften sich halt nicht tradieren konnten. Und das andere ist, Kennedy hat gewonnen, ein Mensch auf dem Mond bis Ende des Jahrzehnts, 1969 Apollo 11 landet hier, also hier sieht man dann auch die berühmten Bilder. Wenn man daran glaubt und nicht der festen Überzeugung ist, dass das von Stanley Kubrick in einem Hollywood-Studio nachgestellt wurde, die Gerüchte gibt es ja dann auch. Und was war die Meinung? Wir werden es erst wissen, wenn eine chinesische Weltraumtruppe die amerikanische Flagge auf dem Mond fotografiert, dass es echt war, weil die überhaupt keinen Grund haben, diese Geschichte zu unterstützen. Aber darauf warten wir noch. Also das waren so vier Tupfer. Zum Teil taucht das dann, wird das alles medial verarbeitet, aber es gibt so ein bisschen den Eindruck, was sich in der Welt derzeit tut. Es gibt diese Technikängstlichkeit vor den atomaren und dann auch Wasserstoffbomben, Vernichtungswaffen. Es gibt die Technikgläubigkeit, dass man mit Technik halt es dann doch schafft, Menschen zu einen. Der wissenschaftliche Wert dieser Mission ist sehr umstritten, insbesondere was das Verhältnis Kosten-Nutzen angeht. Aber es gibt so einem ganzen Land und auch einer ganzen Wissenschaft ein enormes Selbstbewusstsein, dass sie so ein Projekt stemmen können. Ansonsten glaube ich, inzwischen haben sie alles verloren. Also die Mondsteine von damals sind verloren gegangen und irgendwie so richtig viel hat man da nicht mitgenommen, aber man hat tolle Bilder gemacht. Und dieses Gefühl, wenn wir es zum Mond schaffen, schaffen wir es auch bis zum Mars und dann irgendwann müssen wir andere Planeten bevölkern, weil in 100 Jahren, sagt Stephen Hawking, ist unsere Erde eh unbewohnbar. Also das entsteht in der Zeit, aber gleichzeitig mit dem Summer of Love, also dieser Vorstellung, dass es dann doch was wie Fortschritt geben kann, wenn die Menschheit sich nur noch mal richtig anstrengt. Und auch so in Europa und gerade Deutschland, die Nachkriegszeit endet langsam und der wirtschaftliche Aufschwung sorgt dafür, dass der Wohlstand zurückkehrt. Also all das ist so eine Aufbruchsstimmung, die aber vielleicht in dieser Stärke heute nicht mehr nachvollziehbar ist, gleichzeitig geprägt von diesem Gefühl, aber jederzeit könnte der Atomkrieg ausbrechen. Also dieses geht irgendwie Hand in Hand als gesellschaftliche Grundstimmung, aber sorgt dann gerade in den 80er Jahren dann nochmal für so einen enormen Fortschrittsglauben, der sich dann spätestens in den 90ern erschüttert. Kulturgeschichtlich ist die Zeit spannend, weil wir die Reaktionen auf die, also die Popkultur hat sich jetzt mal so richtig entfaltet, geht so auch in die Breite, also wir haben Comics, wir haben Zeichentrickfilme, wir haben die Popmusik, schon wenige Zeit später auch den Rock'n'Roll, Fernsehen blüht auf und die Fernsehserien kommen, also all das verbreitet sich, so eine symbolische Produktion, die sich nicht an eine kulturelle Elite richtet, wie das aus der klassischen Musik oder der klassischen Kunst kommt, sondern hier entsteht plötzlich etwas und es entsteht auf so einem freien Markt, also sozusagen nach, wird so ein bisschen nach, was die Kunden wollen, ausgerichtet. Das führt dann gerade jetzt hier aus der Comic-Reihe dann zu solchen Horror- oder melodramatischen, gewalthaltigen Publikationen, was natürlich sofort die Moralwächter auf den Plan ruft. Und berühmt ist Frederick Worthams Seduction of the Innocent. Hat mal jemand an die Kinder gedacht? Das wird das große Motiv der Popkultur sein. Gar nicht so sehr, was Erwachsene machen. Das ist, was die mit ihrer Zeit machen, ist ihnen ja freigestellt. Aber die Kinder, die sind ja noch zu retten und auch der Hochkultur zuzuführen, wenn man ihnen nur nicht solche Bilder irgendwie vorsetzt. Und natürlich, es ist also durchaus diskutabel, auch wenn ich das jetzt so ein bisschen ironisch darstelle, welche Bilder für welche Altersgruppen geeignet sind, beziehungsweise weder Altersgruppen, sondern eher so individuell, welches Kind halt welche Bilder verarbeiten und verkraften kann. Aber Seduction of the Innocent geht weiter, da geht es halt nicht nur um diese Bilder, sondern das Medium an sich, warum das Medium Comic nicht geeignet ist, irgendwie in Hände von Kindern zu kommen. The Influence of Comic Books on Today's Youth. Also da, und das werden Sie, also die Argumente kann man später dann, einige Jahrzehnte später, auf Computerspiele übertragen, weil die Diskussion ganz ähnlich ist, Sex und Gewalt, Horror, aber vor allem gewalthaltig. Bei Comics tatsächlich gibt es auch noch eine Sexualität, aber also eine sexuelle Komponente, die in Spielen viel geringer sein wird, aber auch da, das prüde Amerika hat gar nicht so sehr die sexuellen Darstellungen, sondern Gewalt gegen Unschuldige, Gewalt gegen von Untoten, also gegen alles und Durchsetzung von Interessen durch Gewalt. Und die Sorge war, wer sich solche Bücher durchliest, der kann dann nur noch gewalthaltig durch die Welt gehen und Desensibilisierung, also diese ganzen Wirkannahmen, die man heute, also heute sind ja Comics, ist ja durch, die Diskussion wird nicht mehr geführt, aber Computerspiele, ich werde zumindest immer noch darauf angesprochen, wobei auch das Gewaltthema durch ist, habe ich ja schon mal gesagt, inzwischen spricht man nur noch von der Sucht und warum was denn Spiele so bringen, so, also Lehrspiele, das sei doch das, um was es ginge. Das haben Comics nicht, diesen Vorbehalt, dass die Comics doch irgendwas bringen sollen, interessanterweise, also es gibt es natürlich auch, Japan lebt von ganz vielen Lehrcomics, insbesondere weil sie eine Schriftsprache haben, die so komplex ist, dass man seine ganze Schullaufbahn damit zubringt, schreiben und lesen zu lernen. Wenn man aber so einem 12-Jährigen beibringen will, wie er sich im Falle eines Erdbebens zu verhalten hat, dann kann man das nicht schriftlich machen, dann muss man das in Bildform machen. Und das ist auch einer der Gründe, warum Mangas oder japanische Comics viel größere Bandbreite an medialer Funktion haben als in Amerika oder die, in Europa die Comics, die halt dann doch zum Erzählen von Geschichten da sind. Also so fiktionale Geschichten erzählt werden und erst in den letzten Jahren ist mit Graphical Novels durchaus autobiografische, aber auch andere, also die berühmte Comic-Theorie von Understanding, Comic von Scott McCloud, also ein theoretisches Werk in Form von Comics. Das gibt es so am Rande, aber im Wesentlichen ist es dann halt doch sowas. Also die Marvel Superheroes ab 1961, die so das Superman- und Batman-Thema, die waren ja schon älter, Superman, Batman, aber Marvel als Konkurrenz greift es auf und schafft Figuren, Fantastischen Vier, Amazing Spider-Man, Incredible Hulk, X-Men und viele andere, die in dieser Zeit entstehen, also praktisch pro Jahr eine neue Reihe. Das passt derzeit sehr gut, weil halt Marvel von Disney gekauft wurde und die ja einen Film nach dem anderen raushauen und dann auch so ein Extended Universe schaffen und es ihnen gelungen ist, die Figuren aus den 60ern in verschiedene Filmreihen dann auch zu übertragen. DC ist das nie in dieser Form gelungen, habe ich aber auch schon letztes Mal gesagt, Superman eignet sich einfach nicht und ansonsten hatte DC viel weniger interessante Figuren. Aber das beginnt hier und auch hier natürlich die Frage, was macht das mit der Jugend? Das zielt ganz klar, richtet sich dieses an Jugendliche. Aber Seduction of the Innocent hatte dafür gesorgt, dass der Comicmarkt stark reglementiert ist, so wie Hollywood ja auch. Es gab ja dann auch so eine Vereinbarung, wie weit darf man gehen, was darf gezeigt werden und was nicht. Also eine Form der Selbstzensur, dem haben sich den Comics auch unterworfen und einfach dafür gesorgt, dass die Geschichten immer in einer bestimmten Grenze bleiben, was so die visuelle Darstellung von Gewalt, moralische Konflikte oder wer gewinnt und wer gewinnt nicht und so. Das läuft dann doch nach einem Schema, was zum Teil auch gesetzlich vorgegeben wird. In Japan entwickeln sich die Mangas, also es gibt Bildergeschichten in Japan, sind viel älter als die Comics, weil aus genannten Gründen. es schon sehr früh eine visuelle Kultur gibt. Die Manga, so wie man sie dann heute kennt, entwickeln sich sehr stark inspiriert von Disney. Also hier sehen Sie von Osamu Tezuka Ribbon no Kishi, ein Manga, das sich vor allem an Leserinnen wendet, weil es um so eine Prinzessinnengeschichte geht und hat auch großen Erfolg dort, führt aber so sehr viele Elemente der Bildsprache ein, die man dann heute kennt. Also die Art und Weise, wie Gefühle dargestellt werden, die großen Augen und auch expressionistische Muster, um in irgendeiner Form klarzumachen, wie jetzt die Innerlichkeit dieser Figuren nach außen zu tragen ist. Es entwickelt sich auch so ein eigener Code, den man heute, also man muss den lernen zu übersetzen, was eine Reaktion ist, die sich dann eben, wie sind die Augen dargestellt, wie wird der Mund verzogen, wann läuft Blut aus der Nase und warum, oder was bedeuten drei Schweißperlen links oder zwei rechts. Also, das sind solche Ikonografien, die man seit dem Mittelalter kennt. Also auch da sind so mittelalterliche Bilder sehr stark kodifiziert, sodass man sie nur versteht, wenn man weiß, was es bedeutet, dass der jetzt so groß ist, dass er die Hand auf der Schulter hält. Das hat man im japanischen Manga, im westlichen Comic allerdings auch, Geschwindigkeitslinien, die klar machen, dass da sich jemand schnell bewegt. Hier sieht man das rechts, diese Streifen dahinter, dass das Bewegung andeutet, muss man erstmal lernen. Also wenn man das nicht weiß, kann man es nur erahnen. Im japanischen Manga häufig wird die Figur statisch gelassen und die ganze Umgebung wird in Schlieren dargestellt. Im amerikanischen umgekehrt wird die Umgebung statisch gelassen und die Figur bewegt. Und solche Differenzierungen gibt es dann. Und hier hat man, wie gesagt, mit Osamu, mit Ribbon no Kishi eine Geschichte eher für Mädchen. Und die Jungswelt reagiert und bekam ihre Shonen-Magazine. Also Shonen berichtet sich an Jungs. Also vor allem an diese Kraft- und Siegfantasien von Jungs, starke Leute, Waffen, irgendwie was gewinnen. Und die Mädchen bekamen dann klischeisiert ihre Herzgeschichten und Beziehungsgeschichten vorgesetzt. Aber tatsächlich, also man kann sich darüber echauffieren, dass es solche Klischees sind und die dann auch immer wieder bedient werden. Aber diese Magazine richten sich allein nach dem Markt und wenn die Jungs mehr Beziehungsgeschichten hätten lesen wollen, hätten sie das ja auch kaufen können und es gäbe natürlich entsprechende Produktionen. Also es ist so eine, wieder so ein, wer verstärkt eigentlich was? So ein bisschen wie heute das Rosa- und Blau-Problem. Also es ist nicht so, dass es nur von außen vorgegeben wird, dass Mädchen sich für diese Themen zu interessieren haben und deswegen machen sie es auch, weil sie ja keine andere Wahl haben. Also dieser Glaube entmündigt Mädchen genauso wie die Vorstellung, dass die medialen Angebote überhaupt keinen Einfluss darauf hätten und die Mädchen wollen das doch so und die Jungs. Das ist so eine Mischform, die sich gegenseitig hochschaukelt und dann aber auch schnell stabilisiert. Dass viele Jungs damit zufrieden sind, dass sie Waffen- und Autogeschichten bekommen oder hier dann die Roboter ab 56, nee, ab 62 gibt es dann so die Mechas, die wir dann auch später in Animes und in Computerspielen häufig wiedersehen. Auch das ist wieder für Jungs gedacht. Und Mädchen, die sich dafür interessieren, können das auch lesen, die kriegen aber keine Mecha, weiblichen Mecha-Geschichten, das dauert noch eine Zeit. So, aber auf der anderen Seite ist dann das Bedauern auch nicht so groß, dass sich zu viele aufregen und sagen, die hätten auch gern mehr Technikgeschichten. Und so ist es so eine Mischung aus Sozialisation und anderen Gründen, warum sich die Geschlechterdifferenz in Comics und in anderen Medienprodukten so deutlich äußert und es so wenig Widerstand gibt, zumindest aus Reihen der Käuferinnen und Käufer. Der Trickfilm selber, also es zieht so weiter, es gibt die Animes, auch hier wieder The Little Princess and the Eight-Headed Dragon, Damsel in Distress-Motive auch im Japanischen. Ja, 1963, Disney macht weiter mit seinem jährlichen Spielfilm, der sich sehr stark an den europäischen Mythen, Sagen, Märchen und Geschichten orientiert. Hier dann die König-Artus-Saga neu aufgelegt und in Europa, nicht zufällig aus Frankreich, entwickelt sich ein Zeichentrickfilm Asterix et Cléopâtre, weil die Franzosen bis heute eine sehr starke Comic-Kultur haben. Wirklich auch als Kulturgut anerkannt. Und im Gegensatz zu Deutschland, wo man halt dann sehr stark auf seine hochkulturelle Tradition Wert legt und halt Literatur, klassische Musik, die große Kunst huldigt und alles andere ist halt so suspekt. Eben hat jemand an die Kinder gedacht und Comics ist nichts für Erwachsene, außer Asterix. Asterix geht durch, auch bei Erwachsenen lange Zeit. Also jetzt auch bei den Älteren. Heutzutage haben wir Generationen, die sind mit Comics groß geworden, das entspannt sich alles. Aber in den 60ern war Comics nichts, was man ernsthaft diskutieren konnte. Im Gegensatz zu Frankreich, wo es Ausbildungsstätten gibt, Kulturförderungen, Preise und entsprechende öffentliche Wahrnehmung, sodass gerade Asterix als französische Nationalfigur dann auch recht bald in den Zeichentrickfilm übersetzt wird. Im Abenteuersegment jagt James Bond seit 1962 Dr. No. Die Romane gibt es schon seit 1951, aber die filmische Umsetzung ab 1962, auch das ist ja so eine unsterbliche Franchise, die aus England kommt, klassischerweise mit dem deutschen Bösewicht, weil die Engländer und die Deutschen seit dem Zweiten Weltkrieg ja dann noch, also kulturell zumindest, erhebliche Spannungen haben, die sich auch im Fußball entladen, aber halt in solchen Produktionen. Und ansonsten ist das so eine Ikone des Action- und Abenteuerkinos, der dann vielfach auch andere männliche Helden prägen wird. Das ist eben mal nicht so eine fantastische Figur, sondern so jemand, der es grundsätzlich menschlich sein soll, aber halt alles kann und überall erfolgreich ist und natürlich am Ende immer die Welt rettet und die Frauen kriegt. Also das wäre so vielleicht ein wichtiger Meilenstein im Action-Sequenz, im Action-Segment, wohingegen so im Abenteuer-Fantasy-Bereich, hier sieht man Jason und die Argonauten von 63, vor allem spektakuläre Trickeffekte hat. Also dieser Kampf gegen die Skelette über Mehrfachbelichtung mit Miniaturen. Was heute gang und gäbe ist, dass die Schauspieler gegen etwas oder mit etwas spielen, was sie gar nicht sehen zum Zeitpunkt des Drehs, sondern was hinterher eingearbeitet wird. Das beginnt hier nicht, das beginnt ja schon sehr viel früher mit Méliès, aber das wird hier halt zu ganz neuen Formen getrieben und zeigt auch, dass dieses Fantasy-Genre, in dem Fall halt so klassische Antike als narrativer Rahmen, auch dazu dient, zu gucken, was kann man eigentlich mit dem Medium Film auf Bereich der Special Effects alles erreichen. Also da werden neue Miniaturen gebaut, neue Kameras entwickelt, Beleuchtungs- und Einrichtungsstrategien überlegt, was bis heute so eines der Merkmale des Actionkinos ist. Man braucht neue Bilder, die Leute noch nie gesehen haben. Neue Geschichten hat man weniger, also da tut man sich schwerer, weil man sich ja innerhalb dieser Genregrenzen bewegt. Aber neue Bilder verlangt das Publikum und das heißt, man muss sich auch immer ganz neue Sachen einfallen lassen. Nach den Argonauten waren dann so Kämpfe mit irgendwelchen Monstern selbstverständlich Standard. Also das muss, wenn man das machen wollte und die entsprechenden Budgets hatte, musste man sich halt wieder was Neues ausdenken. Die Science Fiction als Genre fängt an mit seinen, also es gibt einerseits so diese typischen Space Operas, auf der anderen Seite nimmt sich Science Fiction, wir haben ja immer so diese High Science Fiction und Low Science Fiction, wie bei Fantasy auch, dass wenn Sie Ihre Unterhaltungen auf Flüstern reduzieren, höre ich es nicht. Ich sagte ja eben schon was zur Akustik dieses Hörsaals. Es ist sehr störend, auch wenn Sie das Gefühl haben, das wäre total leise. Es kommt hier vorne gebündelt wie in einer Linse an. Das irritiert mich. So, also die Science Fiction nimmt sich als Kommentator gesellschaftlicher Veränderungen wahr. Wie im Buch ja auch, hatte ich letzte Woche ja schon gesagt, so dieses Was wäre, wenn? Alternative Welten, in denen bestimmte technische Einschränkungen nicht mehr gelten, aber wie sähe so eine Gesellschaft dann aus, in der diese Technik implementiert ist? Das hat man im Roman, also in den 50er Science Fiction hat man das. Das Science Fiction der 50er im Film, also diese They Came from Outer Space und die Bedrohung des roten Planeten, das ebbt ab in den 50ern und geht dann über in andere Formen. Also entweder The Time Machine ist wieder so diese alternative Gesellschaft, in der so das klare Oben und Unten gibt. Also einerseits diese Zeitmaschine als Maschine, aber die führt ihn ja doch nur in alternative Welten. King Kong vs. Godzilla ist dann eher so Low Science Fiction, indem man einfach mal, ja, Marvel vs. Capcom, also man hat zwei Franchises und lässt sie mal aufeinander prallen und guckt mal, was die so können. Und Godzilla wird gegen alle möglichen Untiere antreten, einfach um zu zeigen, was wäre, wenn man diese Figuren mal weitertreibt, was haben die für Möglichkeiten und bedient dann doch eher nicht das Narrative, sondern mehr so dieses Spektakelkino. Fahrenheit 451 von François Truffaut, also einer der wichtigen Regisseure der Nouvelle Vague in Frankreich, verfilmt halt diesen Science-Fiction-Klassiker von Ray Bradbury. Und Planet of the Apes 68 ist dann schon so der Einstieg in die Dystopien der 70er. Ist auch kein Zufall, dass sie in die 70er kommen, habe ich aber in der nächsten Vorlesung stärker, weil wir gesehen haben, diese Zuwendung zur Natur und diese Summer of Love-Bewegung, also die ganze Hippie-Kultur, sorgt auch für ein anderes Verständnis von uns und der Welt und der Umwelt, sodass man sich eher die Frage stellt, wie sieht eigentlich die Welt in 20, 30, 200, 300 Jahren aus? Und das ist klassischerweise Gegenstand der Science Fiction. Und Planet of the Apes ist das im Grunde genommen auch, was passiert, wenn die Affen die Welt übernehmen, weil aus Gründen weiß man es gar nicht. In dieser Geschichte erfährt man es nicht. Die Origin Stories kommen dann erst später. Hat auch was mit Wissenschaftskritik zu tun und gibt es eigentlich ethische Grenzen, die wir einhalten sollten und was passiert, wenn wir es nicht tun? Und wie sieht eine Evolution aus, die den Menschen eigentlich nicht mehr braucht? So, und das ist, hat dann auch einen tollen Plot-Twist, dieser Film. Also Planet of the Apes von 68, ne, greift dieses Thema mal auf und wird das schon allein deswegen auch zu so einem Klassiker, weil es eine Art und Weise der Gesellschaftskritik ist, die man halt außerhalb der Science-Fiction nicht findet. Im Fernsehen Star Trek, also die erste Staffel. Interessanterweise war als Flop geplant, oder also ich glaube, die erste Staffel floppte auch, war also kein großer Erfolg, war das doch sehr merkwürdig. War aber lange Zeit dann die einzige Utopie, also positive Utopie, in der man wirklich, wie gesagt, die Russen waren auf der Kommandobrücke. Das war dann bis Anfang der 90er revolutionär, schon allein durch den Umstand, dass es halt bis dahin noch die Klassenfeinde aus russischer Sicht oder die Feinde der freien Welt aus amerikanischer Sicht waren. Also diese Vorstellung, dass in ein paar hundert Jahren solche weltinternen Konflikte keine Rolle mehr spielen, weil man jetzt andere Konflikte hat, weil die Föderation halt gegen die Klingonen oder Romulaner oder andere Zivilisationen antritt, die natürlich wie immer bei den Aliens dann doch die Russen, also da waren halt die Klingonen, waren halt die Russen, also das war halt die Bedrohung von außen. Aber die Vorstellung, dass es die Gesamtbevölkerung der Menschheit gibt, die sich friedlich dann miteinander auch kooperieren können. Das war vielleicht so das größte Novum dieser Serie, die nach 3 Jahren abgesetzt wurde, aber dann immer größere Fankreise aufbauen konnte, bis sie dann halt in die Next Generation überführt wurde. Und ja, inzwischen gibt es ein Reboot, also auch die hält sich verblüffend langfristig. Der Science Fiction selber war bis Ende der 60er Jahre dann entweder so Space Operas, Buck Rogers mäßig oder halt die kritische, aber Weltraum war nicht gut im Kurs. Also Weltraumfilme gingen nicht, weil es zu sehr runtergeritten war, halt entweder so also komische Monster von außerirdischen Geschichten oder halt menschliche Probleme, die jetzt halt mal vor der Kulisse des Weltraums spielen. Stanley Kubrick änderte das praktisch im Alleingang 1968 mit der Space Odyssey. Eine sehr sperrige Geschichte, läuft doch über 3 Stunden und es passiert gar nicht so viel und lebt vor allem von diesen mächtigen Bildern und der fantastischen Musik und bringt Special Effects, die bis heute glaubwürdig den Weltraum darstellen. Unter anderem, dass es im Weltraum keinen Ton gibt. Also es gibt keine Laserwaffen, die durch den Weltraum, oder Raumschiffe, die man hört, wenn die durch das Weltraum fliegen. Im Weltraum ist einfach kein Geräusch. Und auch die Schwerelosigkeit, die ja da in Wassertanks dargestellt werden muss, oder mit Kameratricks, ist glaubwürdig. Also es gibt ganz viel, wenn Sie das so anschauen, so ein bisschen so retrofuturistisch, weil es aus der ganzen Inneneinrichtung der späten 60er kommt, notwendigerweise, nimmt so ein bisschen die 70er vorweg. Aber auf der anderen Seite prägt es viele Bilder, die man bis heute so mit Science-Fiction und Weltraum verbindet. Also ganz großartiges Werk, auch in seiner ganzen, also sowohl in der Bildgewaltigkeit als auch in der Erzählform, was aber lange Zeit dann auch für sich steht. Also es gibt kaum Nachmacher, nur man traut sich jetzt wieder stärker in den Weltraum, wie hier The Andromeda Strain, was als Science-Fiction-Werk jetzt unerheblich ist, aber interessant, warten Sie mal, ich muss mal kurz... Interessant für uns, weil es der erste Einsatz von Computergrafik in einem Film ist. Jetzt fängt es nämlich an, dass wir die... Achso. Jetzt fängt es nämlich an, dass wir die Special Effects ersetzen oder ergänzen durch Visual Effects. Special Effects ist ja alles, was am Set passiert. Also wo sie wirklich entweder Miniaturen haben oder wirklich Pyrotechnik, irgendetwas, was direkt in die Kamera fließt. Sie können sich bei Jason die Argonauten dann halt mit einer anderen Kamera aufnehmen, aber es wird auf jeden Fall bildweise dargestellt. Visual Effects hingegen sind im Computer berechnet und damals kann man es dann vielleicht auf den Film projizieren oder man filmt es vom Bildschirm ab und fügt es dann da ein. Und inzwischen belichtet wird ja eh alles digital gemacht, also wird ja auch gleich digital aufgenommen. Da ist der Unterschied nicht mehr so schwierig. Aber das fängt hier an, dass sie die einfachen Vektorgrafiken, also das ist hier die Visualisierung der Station, hat gar nicht große narrative Bedeutung, aber es war einfach zum ersten Mal Computergrafik als Element im Film. Das wird dann aber weitergehen. Also wir haben natürlich noch andere Werke, die dann in den 70ern stärker kommen. Im Horror haben wir einerseits diese Monsterfiguren, also eben so Godzilla gegen King Kong. Das funktioniert, aber es fängt jetzt auch so eine andere Form des Horrors an. Die Figur des Zombies wird wiederbelebt. Der Zombie selber kam aus so einem tahitianischen Glauben, dass irgendwie Menschen ihre Seele genommen werden und die müssen dann ihrem Meister folgen. Da gab es auch White Zombie und gibt so zwei, drei Filme aus den 30ern und 40ern. Aber die Figur selber ist nicht besonders gruselig, so des Zombies, also ein bisschen, aber jetzt ist nichts im Vergleich zu einer riesen Monsterspinne oder irgendeiner Schlange, also irgendwelchen Monstern, die dann aus den Untiefen kommen. Das ändert sich mit George Romeros 1968 Night of the Living Dead, wo die Toten halt zurückkommen, man weiß gar nicht so richtig warum. Das Ganze aber dann zu so einer Gesellschaftskritik wird, weil die Frage ist ganz häufig bei Zombies gar nicht so sehr, was machen die, sondern was machen die, die überlebt haben. Also wie organisieren die sich, wie gehen die miteinander um, wie gehen die mit der Bedrohung um. Die Zombies selber sind so eine Naturkatastrophe, die über die Menschheit hereinbricht und dann im zweiten Teil dann auch in Kaufhäusern und in Einkaufszentren so ein bisschen die Konsumkritik visualisieren soll. Zumindest wenn man es gutwillig liest. Für andere war das natürlich alles geschmacklos und braucht die Welt solche Filme. Aber der Zombie selber als so eine Figur der Popkultur hat sich dann in den 90ern und bis heute ja sehr stark etabliert. Und jedes Kind mag Zombies, also zumindest kennt es ja nicht diese alten Filme, weil das halt so nette, leicht gruselige Figuren sind, die man zu Halloween sehen kann. Aber so richtig weiß man nicht, was man sonst damit anfangen soll. Also die tauchen in allen möglichen, Plants vs. Zombies ja so ein Beispiel, nicht, wo die Zombies ja schon irgendwie eine Bedrohung sind, aber jetzt auch nichts, wovor man richtig Angst haben muss. Bei Romero ist das ein bisschen anders, weil sie wirklich wie so eine Naturkatastrophe da an diese Wand, und man ist auch klar, die kann man auch nicht aufhalten. Also man muss nur sehen, wie man sich dazu verhält. Also eine ganz neue Interpretation der Figur, auch eine neue Form des Horrors, in dem gar nicht so viel explizit dargestellt wird, sondern man vor allem sich in den Kopf der Zuschauer bewegt. Und die Ängste dann auslöst, die solche Untoten haben, oder solche Ängste nutzt, die solche Untoten auslösen und das als wesentliches Merkmal der Erzählung benutzt. Also das wäre so im Horrorbereich, und im Action haben wir neben dem James Bond noch den Eastern, also den Einfluss östlicher Kampfkunst auf, Erzählung kann man das gar nicht mehr nennen. Also es ist so ein Prinzip, was dann später Fighting Games werden, die sich ganz klar an sowas orientieren. Das ist ein Film, also ein Filmgenre, was vor allem die Körperbeherrschung des Hauptdarstellers ausstellt. Also wenn wir mal sowas sehen, Bruce Lee, ich muss Ihnen das mal zeigen, wenn Sie das noch nie gesehen haben. Moment. Hier wahrscheinlich Bruce Lee Filme. Ach, hier läuft es noch. Bam, genau. Bruce Lee, Bam ist wahrscheinlich ganz gut. Was haben wir denn hier? Top 10 Bruce Lee, genau. Deswegen guckt man sich diese Filme ja auch an. Das ist so eben, was ich schon mal sagte, diese Ziehharmonika-Filme. Es gibt dazwischen gibt es da so eine Narration, aber die ist völlig egal. Und dann kommen halt seine, aber ich fürchte, das sind mehr so andere Momente hier. Ich will das mal andere haben. Wir brauchen vielleicht wieder Ton, ne? So ein bisschen. Die Todeskralle muss man ja hören. Aber leider. Yeah. Mal gucken, ob er vielleicht, warten Sie mal, ich gucke mal, ob ich... Da, seitdem ist auch wichtig, dass man so schreit.
Diese Filme sind nicht einfach nur...
Na gut, also vielleicht gar nicht schlecht. Da können Sie aber sehen, wie ein ganzes Dojo tritt der an und also ein Schwarzgurt nach dem anderen macht er fertig. Was dann später so von Tarantino in Kill Bill, das ist so ein typisches Zitat dann. Und so. Und deswegen geht man in diese Filme rein, nicht wegen der Rahmenhandlung, die sowieso völlig egal ist. Das wird, also eins zu eins übernimmt das dann später die, übernehmen das die Fighting Games, die genauso funktionieren. So, also das kann man sich ganz lange anschauen. Und hier. Bruce Lee von 40 bis 73 ist gar nicht so alt geworden und war dann so eine Ikone in allen möglichen Kampfsportstudios. Ich glaube, bis heute hängt der in manchen dieser Studios rum, weil er also für seinen Sport oder für seine Kampfkunst auch gelebt hat. Der, wie hieß er doch, der schreckliche... wie heißt er, der amerikanische Kickbox-Weltmeister? Chuck Norris, genau, Chuck Norris taucht nämlich bei ihm auch auf, so einmal so ein Zwischengegner. So, und der Chuck Norris selber lebt dann bis zum Rest seines Lebens davon, dass er mal gegen Bruce Lee antreten durfte. Auf der anderen Seite, der im Kino zumindest, schlägt das Pendel wieder zurück. Wir haben in den 60er Jahren diese sehr starken Studioproduktionen, also nicht nur Fantasy, sondern vor allem Bibelverfilmungen oder so epische Melodramen, die sehr stark von den finanzkräftigen Studios finanziert wurden und fiktionale Geschichten ins Kino brachten. Aber wie immer, das Publikum irgendwann ist gesättigt und diese Produktionen laufen sich tot, werden auch zu teuer. Ein Flop ruiniert ganze Studios. Und der Hang zum Fiktionalen, also dieser Unterhaltungskinos, wird kontrastiert durch die Rückbesinnung auf soziale Phänomene. Und es gründet sich das New Hollywood. In Frankreich wird es ja die Nouvelle Vague, also die New Wave. Und in Deutschland gibt es auch eine neue Welle der Rückbesinnung auf Soziales. Und sie haben also Kriminalfilme, Bonnie und Clyde oder den Easy Rider, so einen Roadmovie, wo zwei durch Amerika fahren und dann so die amerikanische Kleinmentalität treffen, oder MASH als Auseinandersetzung mit dem Krieg, wie man halt, das ist eine andere Form der Kriegsverfilmung, The Godfather, also der Pate als Mafia-Epos, oder Taxi Driver über so einen amoklaufenden, im Prinzip so jemand aus dem Prekariat, der vom Taxifahren leben muss, aber mit den ganzen Umständen nicht klarkommt. Also, oder mit seinem Leben nicht klarkommt, vielleicht so eine Mischung. So, und das fängt hier 67 an und bringt einige der Filme hervor, die bis heute als zeitlose Klassiker gelten. Interessanterweise sind ja in diesen Rankings der besten Filme gar nicht so viele fantastische Filme, außer so in den Blockbustern, wie irgendwie wie viel Boxoffice es gibt. Aber was die Kritiker gut finden oder das Publikum. Und da findet sich im Kino, fängt jetzt auch sowas an wie eine Hochkultur und eine Popkultur, die sich dann viel stärker ausdifferenziert. Das sind Filme, die sind schwierig, die haben vielleicht auch kein Happy End, haben auch keinen großen Unterhaltungswert, wollen auch nicht Spaß machen. Also Spaß ist keine Kategorie, die sich ans Kino alleine anlegen lässt. Das wird sowas, was Spiele bis heute begleitet, dass Spiele als Medium auf jeden Fall auf die Unterhaltung des Spielers ausgelegt sind. Und mit dieser Einschränkung müssen Spiele bis heute leben. Kino spätestens in dieser Zeit emanzipiert sich völlig davon, aber war eigentlich auch nie so stark drin. Also wenn Sie sich die Stummfilme der 20er anschauen, da gab es auch eine Menge Filme, die sich mit ihrem Leben beschäftigen, in dem die Leute da gelebt haben. Also mit der Welt und den sozialen Konstellationen, also ob es aus Russland oder aus Europa kommt, sodass das hier vielleicht als Medium sich viel stärker wieder an Literatur annähert und nicht mehr so sehr an die epischen, aber letztlich auch unerheblichen Geschichten der 60er. Wir erwarten eigentlich diesen Knick in den jederzeit wieder, also durch diese ganzen Marvel-Epen und was so im Kino derzeit läuft, ja, bleibt ja doch dieses Gefühl, das kenne ich nicht, aber ich habe es schon mal gesehen. Also es ist so, doch so eine Wiederholung eines bestimmten Erfolgsschemas, was zur Perfektion getrieben wird und das Publikum dann auch sagt, okay, den will ich dann doch noch schauen und dann Teil 3, jetzt wo ich Teil 1 und 2 gesehen habe, ist auch noch interessant. Aber auch hier gibt es so eine Überbietungslogik, man kann nicht viel mehr noch liefern. Und es wird mal wieder Zeit für so eine Bereinigung des Filmmarktes, indem man sich ganz anderen Themen zuwendet und nicht versucht, das Superhelden-Thema jetzt noch zum dritten Mal noch mal neu zu interpretieren. So viel gibt es nämlich auch nicht her. So, und das Kino schafft es regelmäßig durch so eine Form des Perspektivwechsels, das Publikum dann doch wieder zu begeistern. Bei Spielen sowieso haben wir das Problem, weil Spiele dann sehr stark sich doch auf diesen Genre-Aspekt festlegen. Aber da kommen wir dann später dazu, wenn Spiele wirklich auch als Medium anfangen. Bis dahin nämlich in der Spielgeschichte tut sich wenig. Und was sich tut, habe ich Ihnen schon gezeigt in der Spielgeschichte-Vorlesung. Space War 62 an der PDP, also an der PDP One, was ich Ihnen da vorgestellt habe mit der Gravitation in der Mitte und den beiden Raumschiffen. Interessanterweise wirklich ein Spiel, was von Anfang an als soziales Multiplayer-Game ausgelegt ist, was dann 1971 auf der PDP 11 als Galaxy Game vermarktet wurde für 10 Cent und entsprechend auch ausgestellt und damit zumindest schon mal klar machte, hey, hier gibt es einen Markt. Das haben die nämlich 62 nicht so gesehen, weil auch diese Computer nicht auf dem Markt verbreitet waren. Man konnte die auch nicht einfach mal am Campus ausstellen. Die PDP 11 war kleiner, wie halt 10 Jahre später, Computertechnik und so. Dann konnte man solche Konsolen bauen und die Leute also haben da 10 Cent nach dem anderen reingeworfen. Das führt dann zu Computer Space von 71 von Nolan Bushnell, also dem Gründer von Atari. Und das ist dann so der Start ist dann 72, wird er dann sein, also deswegen endet die Vorlesung auch hier 71, fing das dann mit Pong an, wirklich als Markt sich zu etablieren, aber das sind die Vorformen. Was auch interessant ist, dass Computerspiele hier tatsächlich als Medium mal wahrgenommen werden, nämlich The Oregon Trail. The Oregon Trail ist eine Geschichte der Besiedlung des amerikanischen Westens. Sie sind so ein Trupp von Siedlern, müssen eine Kutsche kaufen und die ausstatten mit Medikamenten und Ersatzrädern und was sie so an Geld aufbringen können. Müssen aber jetzt schon ganz früh entscheiden, wie sie damit umgehen. Ich zeige Ihnen das später nochmal in der Spielgeschichte, das Spiel. Es ist rein textbasiert, weil man also auf den Computern, die man in Schulen hatte, konnte man sich keine grafische Ausgabe leisten. Und sie müssen immer sagen, was sie jetzt machen, reisen sie weiter, rasten sie, gehen sie auf Jagd, benutzen sie Medikamente. Und es ist unglaublich schwierig, lebend im Westen anzukommen. Und es führt aber auch dazu, dass viele sagen, alles, was sie über die Besiedlung des Westens gelernt haben, haben sie aus diesem Spiel und gar nicht so sehr aus den Textbüchern, weil sie in diesem Spiel erfahren, wie schnell man an der Ruhr stirbt oder was auch immer. Also vor allem an der Ruhr sterben da ganz viele. Und wie schwer es ist, mit seinen Mitteln zu haushalten und dass es eben keine einfache Reise ist, jetzt wo es die Autobahnen gibt, sondern dass man wirklich sich den Umständen vor Ort dann auch stellen musste. Also das ist ein Lernspiel, wird auch in Schulen eingesetzt. Also ganz viele sahen das gar nicht so, Mensch, Computerspiele, darf man das? Und da sterben ständig irgendwelche Leute. Und sie können unmoralisch handeln und sagen, nee, tut mir leid, du bist zu krank, wir lassen dich hier zurück, du bremst nur, dies weiterkommen. Oder wir versorgen den nicht, dann ist er bald tot und dann schluckt er kein Wasser mehr. Das können sie da alles machen, wurde aber nicht als schädigend für die Kinder angesehen. Ziemlich sicher wegen der fehlenden Treffervisualisierung. Also man kann Kindern das durchaus zumuten, solange man nicht sieht, was da passiert. Und sobald man anfängt, Bilder zu erzeugen, das, wie bei den Comics auch, entsteht große Sorge. So, und das andere, was hier eben am Ende dieser Vorlesung, ich gehe ja gleich in die nächste, ist die Konsolen der ersten Generation. Also 72 geht die Magnavox Odyssey los und die Arcade mit Pong. Deswegen ist das ein ganz guter Punkt, jetzt mal zu sagen, wir hören an dieser Stelle mit diesem Teil auf und fangen genau mit dieser Folie beim nächsten Mal, was in einer Minute sein wird, wieder an. Aber Ich beende kurz die Aufnahme für diesen Abschnitt der Vorlesung.